Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft.
Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm.
Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
Und mein Name ist Richard.
Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen Woche für Woche eine Geschichte. Wir sind bei Folge 65 angelangt. Wir erzählen meistens abwechselnd eine Geschichte.
Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung.
Richard.
Daniel.
Da, wo ich sehr gern einkaufe, gibt es jede Menge Großpackungen. Die sind nicht nur praktisch, weil ich dann weiß, es sind auf jeden Fall genügend Trockenfrüchte und Nüsse in bester Qualität im Haus für das Frühstück in den nächsten Wochen, sondern diese Großpackungen, die sorgen auch für weniger Verpackungsmüll. Und du weißt natürlich längst, wo ich diese Großpackungen her habe, oder?
Ja, bei Koro kaufst du die natürlich ein.
Richtig, die sind von Koro. Und bei Koro gibt es jede Menge zu entdecken. Das Koro-Sortiment umfasst mittlerweile über 1200 Produkte. Ein guter Mix aus konventionellen und biologischen Produkten, darunter Snacks, Trockenfrüchte, Nüsse oder auch Superfoods aller Art. Und damit der Inhalt der Großpackungen auch ordentlich verstaut werden kann in unserer Küche, habe ich mich inzwischen auch eingedeckt mit jeder Menge Vorratsgläsern und Behältnissen, die es auch dort gibt, im Non-Food-Bereich, wo ich inzwischen auch schon gut eingedeckt bin mit Koro-Produkten.
So geht's mir auch.
Für Ordnung sorgt bei uns übrigens seit neuestem auch ein manuelles Prägebeschriftungsgerät, mit dem ich so Etiketten drucken lassen kann.
Das haben wir auch.
Das gibt es auch bei Koro. Fantastisch. Also für alle, die jetzt Lust bekommen haben, Koro mal auszuprobieren und für alle, die sich ohnehin regelmäßig mit diversen Koro-Leckereien eindecken, für die haben wir ein Angebot. Mit dem Code Geschichte, bitte alles in Großbuchstaben schreiben, gibt es 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. Einfach auf www.korodrogerie.de für Deutschland, www.koro-shop.at für Österreich oder www.koro-shop.ch für die Schweiz. Vorbeischauen und den Code eingeben. Der ist übrigens gültig bis zum 31.12.2024. Alle Infos und den Code gibt es natürlich wie immer auch in unseren Shownotes.
Ja, hervorragend. Ende der Werbung.
Letzte Woche, Richard, habe ich eine Geschichte erzählt.
Ja, letzte Woche hast du eine Geschichte erzählt. Willst du mir jetzt wieder fragen, über was du erzählt hast?
Für den Fall, dass sie.
Ja, sicher weiß es noch. Du hast über Paul Dirac oder Paul Dirac gesprochen. Über Quantenphysik und die Schönheit der Mathematik.
Richtig. Sehr gut, Richard.
Und, ich muss sagen, ich habe das jetzt nicht abgelesen, ja, sondern ich habe es nur im Kopf gehabt.
Sehr, sehr gut. Ja, aber das bedeutet auch, dass du diese Woche dran bist. Und ich lehne mich jetzt mal zurück und freue mich auf deine Geschichte.
Gut. Daniel, wir stehen ja kurz vor dem, was viele die schönste Zeit des Jahres nennen. Weihnachten, die schönste Zeit des Jahres. Und zu Weihnachten, was machen Leute? Und deswegen kriegen sie immer voll den Stress.
Ja, weil sie sich was schenken wollen.
Richtig, sie schenken sich Dinge. Und du denkst jetzt, jetzt kommt vielleicht eine kleine Geschichte der Geschenke.
Ja, ja? Und ich denke mir, was kriege ich wohl vom Richard geschenkt dieses Jahr?
gut, dass du das erwähnst. Warte, ich schreibe mal das schnell auf. Geschenk für Daniel besorgen. Es geht nicht um kleine Geschichte der Geschenke, aber es geht um etwas, das gerne geschenkt wird. Und ich möchte jetzt da gar nicht irgendwie groß drum herum reden. Es geht in dieser Folge um Diamanten. Und es geht darum, wie, es ist relativ spezifisch, ja. Es geht darum, wie Diamanten dazu kamen, dass sie die Steine sind, die in Großteil der Fälle in vielen Ländern der Welt in Verlobungsringen stecken.
Okay.
Ja. Also vielleicht für alle, die nicht so sozialisiert worden sind wie ich, ja, und deswegen vornehmlich amerikanische Fernsehsendungen genossen haben und Filme. In Amerika ist der Brauch, also in den USA ist der Brauch, dass zur Verlobung vom Mann ein Diamantenring hergeschenkt wird, ja, oder halt übergeben. Ja, mhm. Der meist auch sehr teuer sein muss. Also es ist, ich bin mir nicht ganz sicher, was so diese fixen Regeln sind. Also das heißt, okay, der muss so teuer sein, dass er, keine Ahnung, mindestens 2 Monatsgehälter oder so kostet. Ja. Aber es ist auf jeden Fall weitest verbreitet und es wird erwartet von vielen. Der diamantene Verlobungsring. Und die Sache ist aber die, ja, das war nicht immer so.
Das kommt erst seit den 50er Jahren.
Es kommt nicht seit den 50ern, aber ähnlich. Ja? Ein ähnlicher Zeitrahmen hier, von dem wir sprechen. Vielleicht einleitend. Ja? Ursprünglich Diamanten, also dass Diamanten in Schmuck und so weiter verarbeitet worden sind, das ist ja nichts wahnsinnig Neues. Das hat schon weit zurückliegend, Mittelalter und so weiter hat es schon gegeben, nur war das damals eben so, dass Diamanten wahnsinnig rar waren. Also meistens sind sie gefunden worden in Bachbetten irgendwo in Indien oder in Brasilien. Und wenn sie dann irgendwo drin waren, haben sie einen wahnsinnig hohen Wert gehabt, vor allem aufgrund der Tatsache, dass sie so rar waren. Natürlich die Eigenheiten von einem Diamanten, wie wir wissen, sind ja so, dass er, wenn er ein lupenreiner Diamant ist, also keine Makel hat, dann ist er so der klarste Edelstein und lässt sich sehr gut in alle möglichen Dinge schneiden, mögliche Formen und ist eben auch so das härteste Material. Ja. Also Diamanten werden ja nicht nur für Schmuck verwendet. Für Schmuck wird auch nur ein kleiner Prozentsatz eigentlich aller Diamanten, die es heutzutage gibt, verwendet.
Die meisten werden für Plattenspieler verwendet.
Die meisten werden Plattenspieler und andere industrielle Tätigkeiten. Ja? Also für die Industrie werden sie natürlich hauptsächlich verwendet. Aber eben damals war es so wahnsinnig rar und das war auch lange Zeit so, bis im Jahr 1870 was passierte. Und zwar wurden in Südafrika riesige Diamantenminen entdeckt. Riesige Diamantenminen. Und plötzlich ist diese Rarität, die der Diamant vorher war nicht mehr so diese wahnsinnige Rarität. Ja. Und zu diesem Zeitpunkt, beziehungsweise ungefähr so 2 Jahrzehnte später, haben sich dann britische Investoren, die damals schon Diamanten abgebaut haben in Afrika, natürlich britisch wegen Kolonialisierung und so weiter. Ja. Und dort haben sich dann Investoren zusammengetan und haben so eine Art Kartell gegründet. Auf jeden Fall haben sich dann diese britischen Investoren, die in Südafrika und auch im Rest Afrikas tätig waren und Diamanten abgebaut haben, sich zusammengeschlossen. Und zwar aus dem Grund, dass sie gesehen haben, dadurch, dass es diese wahnsinnig großen Minen gibt und so viele Diamanten abgebaut werden, überschwemmen die den Markt und machen im Grunde den Diamantenmarkt kaputt, ja. Und haben sich zusammengeschlossen und haben die sogenannte De Beers-Gruppe gegründet. Hast du von De Beers schon mal gehört?
Nee, De Beers, nee.
De Beers, also Dora Emil, Bertha Emil, Richard Siegfried. De Beers, benannt nach den Brüdern De Beer, die in Südafrika eine Farm hatten. Und diese Farm, auf dieser Farm, auf dem Gelände dieser Farm, ist eine der größten Diamantenminen gefunden worden. Die Brüder De Beer haben das dann recht schnell verkauft, weil die quasi wie im Goldrausch in Kalifornien damals sind, alle kommen und wollten eben Diamanten abbauen und sie haben das dann für relativ wenig Geld verkauft und eben an diese Investorengruppe und die haben sich dann quasi nach dieser Farm benannt und haben dann diese Gruppe De Beers Consolidated Mines benannt, ja.
Und das war quasi die OPEC für Diamanten. Also die haben
quasi. Okay. Ja. Ist ein guter Vergleich, ja. Werden wir später auch noch sehen, warum. Auf jeden Fall haben sich die zusammengegründet und haben dann unter diversen Namen haben sie dann auf der ganzen Welt den Diamanten verkauft. Ja. Also zum Beispiel in London hießen sie Diamond Trading Company, also DTC. In Israel waren sie nur bekannt als The Syndicate. Also das Syndikat. In Europa waren sie hauptsächlich tätig als die Central Selling Organization, CSO. Und im Rest Afrika, also nicht in Südafrika, haben sie Diamond Development Corporation geheißen, weil sie diese Verbindung zu Südafrika eigentlich nicht so rauskehren wollten, ja, mit diesem De Beers-Namen. Außerdem, zusätzlich dazu, haben sie dann Diamantenhandelsgesellschaften in Portugal, in Belgien, Holland und der Schweiz gegründet und haben im Grunde dann über sehr lange Zeit das Diamantenangebot kontrolliert, haben dann auch ganz gut damit Geld gemacht. Der Markt ist auch lange Zeit recht stabil gewesen, ist aber dann im Zuge der großen Depression in den 1930er Jahren ist der Diamantenmarkt natürlich auch schlechter geworden als vorher. Also schlechter. Sie haben einfach weniger Diamanten verkauft, weil die Leute weniger Geld zur Verfügung gehabt haben. Außerdem, wie soll ich sagen, der Markt war, was Diamanten angeht, ein bisschen gesättigt, was natürlich ein Problem war, weil sie haben im Grunde mehr Diamanten ausgehoben aus diesen Minen, als sie dann schlussendlich verkauft haben und sind auf ziemlich großen Diamantenbergen gesessen.
Aber so als Wertanlage wie Gold hat man es dann nicht verwendet, oder wie?
Naja, das Ding ist, wollte ich eigentlich nachher noch drüber sprechen, aber können wir jetzt eigentlich auch gleich machen. Die De Beers-Gruppe war eigentlich dagegen, dass Diamanten als sowas wie eine Wertanlage gesehen werden, also etwas, das man kauft, um es später wieder zu verkaufen, weil sie ja selber dieses große Lager, wenn man so will, an Diamanten gehabt haben. Und sie wollten quasi diese Diamanten verkaufen und sie wollten nicht, dass Leute Diamanten kaufen und sie dann irgendwann auch wieder verkaufen wollen, weil ihnen das dann schlussendlich den Markt kaputt macht. Also sie wollten diejenigen sein, die Nachfrage und Angebot kontrollieren. Mhm. Ja? Der Nachfragenteil dieser Nachfragen- und Angebotsgeschichte, den haben sie dann beschlossen in den 1930ern, also Ende der 1930er, das so ein bisschen zu forcieren, ja, dass sie mehr eingreifen können in die Nachfrage. Ja, weil Angebote haben sie im Griff gehabt, das waren ihre, das hat sonst eigentlich keinen so großen Diamantenschürfer gegeben wie die De Beers-Gruppe. Nur vielleicht kurz, ich meine, du weißt, dass die große Depression ist, aber vielleicht nur kurz zur Erklärung, dieser Zeitraum, nachdem die Weltwirtschaft im Grunde zusammengebrochen ist, ja, nicht nur in den USA, sondern dadurch von den USA ausgehend natürlich auch vor allem in Europa, die Wirtschaft, also die Leute einfach ärmer waren, weil sie ihre Jobs verloren haben und es einfach dann auch keine Kaufkraft gegeben hat. Und die De Beers-Gruppe hat es gemerkt und hat dann geschaut, wie sie jetzt wieder so ein bisschen die Nachfrage ankurbeln können. Und was macht man, wenn man die Nachfrage ankurbeln will?
Naja, man macht das Produkt billiger.
Nein, man engagiert eine Werbeagentur. Und genau das haben sie gemacht. Also Harry Oppenheimer, der Sohn von einem der Gründer von De Beers war, damals 29-jährig, hat sich im Jahr 1938 mit einem gewissen Gerald M. Lauck getroffen. Und der war damals Präsident von N.W. Ayer, einer der größten Werbeagenturen der USA damals. Ja. Und er hat sich mit ihm getroffen und hat sie darum gebeten, dass sie eine Kampagne entwickeln, damit sie mehr Diamanten verkaufen. Und zwar vor allem in den USA. Also warum in den USA? Vor allem deshalb, weil zum Beispiel im Rest Europa die Diamantenpreise sowieso noch im Keller waren von der großen Depression und eben in so Ländern wie Deutschland, Österreich, Italien, Spanien und so weiter, das Verschenken von Diamanten eigentlich nicht so eine Tradition gehabt hat, wie es eigentlich mehr so in Amerika war. Also in Amerika ist schon quasi, hat man schon zur Verlobung Diamanten geben, aber es war jetzt nicht wahnsinnig weit verbreitet. Ja, aber es war was es eben eher in den USA als in den anderen Ländern gegeben hat. Diese Werbeagentur hat dann im Grund eine Strategie entwickeln müssen und hat auch zuerst einmal eine Untersuchung machen müssen, beziehungsweise einmal untersuchen müssen, was eigentlich der derzeitige Stand ist. Ja. Also wie es mit Diamanten ausschaut, wie werden die angenommen und so weiter. Also zu dem Zeitpunkt war es eigentlich so, dass ungefähr 3/4 der Diamanten, die von De Beers geschürft worden sind und eben quasi auch diese Güte gehabt haben, dass sie für Schmuck verwendet werden haben können, 3/4 von denen sind schon draufgegangen für für Verlobungsringe. Allerdings war es so, dass die recht klein waren. Ja, also die waren meistens so unter einem Karat oder viel unter einem Karat sogar. Und das wollten sie natürlich ändern, weil je größer die Diamanten sind, die sie verkaufen, desto mehr Geld machen sie damit. Und die Werbeagentur Eier hat das untersucht und ist eben draufgekommen, dass seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, also seit 1919, die Gesamtmenge an Diamanten, die in den USA verkauft worden ist, um 50% zurückgegangen ist. Und zwar also jetzt gemessen am Gewicht, nicht die Gesamtanzahl, aber eben es sind einfach immer kleinere Diamanten verkauft worden und weniger wahrscheinlich auch. Und das andere war, dass die Qualität der Diamanten auch zurückgegangen ist, ja. Also fast um 100%. Das heißt, es sind einfach billigere Diamanten verkauft worden. Und Grund dafür war eben zum Beispiel die schlechte Wirtschaft, aber auch so ein bisschen so eine gesellschaftliche Veränderung, wo das nicht mehr so diesen Wert gehabt hat, ja, dass man Diamanten verschenkt. Und daraufhin haben sie beschlossen, dass sie Folgendes machen, und zwar, dass sie die Diamanten wieder viel stärker verbinden mit diesem Gedanken der Romantik. Also, dass man im Grund den Menschen einredet, dass wenn sie wirklich sehr viel Liebe für jemanden verspüren, und in dem Fall war es jetzt wirklich, wenn junge Männer sehr viel Liebe für diese Frau verspüren, die sie heiraten wollen, dann bedeutet das, dass sie ihr einfach den größtmöglichen Diamanten, den sie ja kaufen können, auch wirklich kaufen für ihren Verlobungsring.
Ja, das verstehe ich.
Und die sind also dann über mehrere Aktionen, die sie gesetzt haben, ist das eben so verbreitet worden. Eines zum Beispiel war, dass sie zusammengearbeitet haben mit Hollywood und haben dann zum Beispiel wöchentlich haben sie was rausgebracht, das haben sie genannt Hollywood Personalities. Das war, dass sie jede Woche an 125 Zeitungen so ein Paket geschickt haben, wo Fotos drin waren von bekannten Persönlichkeiten aus Hollywood, die Diamanten getragen haben, wo sie ganz genau beschrieben haben, was die für Diamanten tragen und so weiter, damit die das dann in ihren Zeitungen, in den Society Pages und so weiter verwenden. Ja. Haben dann auch so Dinge gemacht, so Werbeeinschaltungen, also so große Sujets in Magazinen und so weiter, wo sie Bilder drin gehabt haben, die so ein bisschen vom Stil her erinnern sollten an bekannte Künstler, wie zum Beispiel Picasso und Dalí. Und damit wollten sie so diesen Eindruck vermitteln, dass Diamanten halt was ganz Einzigartiges sind, also sowas wie Kunstwerke. Und haben damit dann auch relativ viel Erfolg gehabt. Also kannst du dich erinnern, 1938 haben die sich getroffen und im Jahr 1941 ist der Verkauf von Diamanten schon um 50% gestiegen. Aber auf jeden Fall im Jahr 1952 ist dann auch ein Slogan entwickelt worden, der eigentlich nur zufälligerweise auf einem Sujet war, wo zwei frisch Verliebte zu sehen waren. Und zwar ist da drunter gestanden, A diamond is forever.
Ah, oh, ja. Romantisch.
Und A Diamond is Forever ist seitdem eigentlich so der Spruch von De Beers gewesen. Und weil ich vorher davon gesprochen habe, dass De Beers nicht wollte, dass man Diamanten als Anlage kauft, damit man sie irgendwann wieder verkaufen kann. Dieses A Diamond is Forever spielt genau dort rein, ja, weil es darum geht, dass wenn man den Leuten klar macht, okay, ein Diamant, den behält man auf ewig, den verkauft man nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwann, außer sie brauchen unbedingt Geld, dass sie den dann auch verkaufen, ist relativ gering. Sie haben dann später auch, das Fernsehen ist ja dann auch aufgekommen, da haben sie das Ganze dann auch mit Fernsehen gemacht, haben dort eben auch Leute gezeigt, die Diamanten tragen und haben dann auch so wirklich so groß angelegte Geschichten gemacht, wie zum Beispiel haben sie was gegründet, das haben sie genannt, The Diamond Information Center, das so ein bisschen die Autorität auf dem Gebiet der Diamanten sein sollt und dann im Grund allen, die über Diamanten geschrieben hat, so ein bisschen Hilfestellung und Informationen und so weiter geben haben, ja, um so wirklich so zu wirken, als wären sie die, die sich einfach auskennen damit. Und in Wirklichkeit sind sie halt bezahlt worden von De Beers und nicht irgendwie einfach nur so wie soll ich sagen, Not-for-Profit Informationszentrum über Diamanten. Ja. Die üblichen Dinge, sind dann natürlich auch gemacht worden. Also du wirst nicht erst jetzt sich erinnert fühlen an die Episode, die ihr mal gemacht habt über das Deo. Weil damals in der Deo-Folge ist es ja auch darum gegangen, dass man so ein bisschen in die Unsicherheit der Leute, mit der Unsicherheit der Leute spielt, ja, und dass sie und ihrem Status und so weiter, ja, wo es ja darum gegangen ist, dass damals, dass man gesagt hat, jemand, der kein Deo verwendet, ist dumm und so weiter. Bei den Diamanten war es dann zum Beispiel so, dass auch ein Fokus auf die Männer war, dass man gesagt hat, je erfolgreicher ein Mann ist und je mehr Status er hat, desto größer ist natürlich der Diamant, den er dann seiner Verlobten schenkt. Ja. Oder, und das haben sie dann später auch entwickelt, Ringe, die man quasi zur Bestätigung der Verbindung dann auch später noch seiner Ehefrau schenken kann. Ja. Also sowas wie quasi unsere Liebe bestätigen, indem ich dir jetzt, nachdem wir schon 20 Jahre verheiratet sind, wieder einen Diamantring schenke.
Aber es ist spannend, weil es war mir nicht klar, dass Diamanten nochmal quasi so ein Rebranding erfahren haben als
speziell. Mir auch nicht. Ja. Bis ich das gelesen habe. Ich werde nachher eh noch drüber sprechen, wie ich drauf gekommen bin und wer diese ganzen Informationen zusammengetragen hat. Es war nicht das Diamond Information Center.
Aber ich habe gerade nur einfach mal so aus Spaß Diamonds gegoogelt. Und mir war auch nicht klar, dass der erste Suchtreffer ist, nämlich also der erste Suchvorschlag von Google, wenn man nur Diamonds eingibt, ist Diamonds are forever. Und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es heißt Diamonds are a girl's best friend.
Naja, das ist nur dann halt im Zuge dieses Films eigentlich. Also und Diamonds are forever ist, glaube ich, auch der offizielle Slogan von De Beers. Und De Beers existiert ja noch. Ist noch immer der größte Diamantenhändler der Welt. Ich bin noch nicht fertig mit der Geschichte, weil es wird noch besser. Denn, also wir sind jetzt Ende der 1950er Jahre und im Grund war die Mission von Ayers in den USA war erfüllt. Ja. Sie haben über einen Zeitraum von ungefähr 20 Jahren oder 30 Jahren haben sie es geschafft, im Grunde eine ganze Generation dahingehend zu beeinflussen, dass sie der Meinung waren, wenn geheiratet wird beziehungsweise verlobt, dann muss man einen Diamantring schenken. Ja. Also heutzutage zum Beispiel ist es so in den USA, dass 90% der Frauen, die heiraten, die kriegen einen Diamantring zur Verlobung. Ja, 90%. Dann war es aber halt natürlich so, also wenn sowas so gut funktioniert, aber der Markt dann so ein bisschen gesättigt ist, dann schaut man sich um, wo könnte man das jetzt auch noch machen. Ja? Und De Beers hat sich natürlich umgeschaut und ein Land, das sie entdeckt haben, das für sie interessant sein könnte, ist Japan. Und es war aber so, dass Ayers in erster Linie in den USA agiert hat, also eine Werbeagentur war, die eigentlich hauptsächlich in den USA tätig war. Also waren sie auf der Suche nach einer neuen Werbeagentur, die das auch in Japan machen kann und haben eine Werbeagentur gefunden namens J. Walter Thompson. Und wenn du sehr, sehr gut aufgepasst hast, ja, in der Deodorant-Folge, dann wird dir jetzt einfallen, dass das die gleiche Agentur ist, die auch damals verwendet worden ist, um das Deo von Edna Murphy zu bewerben.
Ah.
Ist lustig, weil ich habe das nämlich gelesen. Ich habe diese Geschichte gelesen und bin da durchgegangen und dann habe ich mir so gedacht, das wäre doch schön, ja, wenn diese Agentur, die zuständig wäre für diese Vermarktung, dieses Beeinflussen einer ganzen Generation, wenn das die wäre, und war dann ein bisschen traurig, dass es nicht ist. Dann bin ich zu dem Punkt Japan gekommen und dann habe ich diesen Namen gesehen und dann habe ich gewusst, ja, es ist genau die. Und habe mich sehr gefreut. Und habe gewusst, ich muss diese Folge machen, denn es ist eine related Episode. Auf jeden Fall, diese Agentur, J. Walter Thompson, die haben dann das Gleiche in Japan versucht. In Japan ist es so gewesen, die haben überhaupt keine Verbindung gehabt zu Diamanten als Verlobungsringe, ja, oder auf Verlobungsringen oder in Verlobungsringen. In Japan damals war das noch so, dass Ehen eher so quasi über Vermittlung geschlossen worden sind. Sehr traditionell, sehr strikt, kaum ein romantisches Ding dabei. Und die wären nie auf die Idee kommen, dass sie einen Ring schenken. Ja. Und was die Agentur dann gemacht hat, ist, dass sie riesige Werbekampagne gelauncht hat, wo sie dann so Sujets gehabt haben, zum Beispiel, wo sie so Bilder gehabt haben, wo man ein japanisches Paar gesehen hat, also Mann und Frau, aber im Vordergrund die Frau hauptsächlich, die westliche Kleidung angehabt haben, oft auch westliche Autos und so weiter. Und dann auch Dinge gemacht haben, die eigentlich in Japan Frauen nicht so gemacht haben. Fahrradfahren zum Beispiel oder im Meer schwimmen, Bergsteigen. Dinge, die traditionell in Japan von Frauen nicht gemacht worden sind, aber halt so im Westen schon. Ja. Mhm. Im Hintergrund ist dann meist noch so ein japanischer Mann gestanden, auch in modischen Kleidern aus dem Westen. Und natürlich nicht zu vergessen, ja, sie hat Diamanten getragen. Ja. Also du musst dir vorstellen, das ist zeitlich, sind wir jetzt in den 60er Jahren. Ja. Also so 1967 haben sie gestartet damit. Und da war natürlich so dieser Wunsch, Japan so ein bisschen so auszubrechen aus diesem traditionellen und westlicher zu werden, war ja ganz groß. Ja. Mhm. Und das hat diese Kampagne, die sie dann so lanciert haben, hat fantastisch funktioniert. Ja. Also 1967 waren so ungefähr 5% der Frauen, die einen Diamantring zur Verlobung gekriegt haben. Im Jahr 1972 waren es dann schon 27%. Und im Jahr 1978 mehr als die Hälfte.
Hm, ja. Okay.
Also ein bisschen mehr als ein Jahrzehnt später haben schon mehr als die Hälfte der Frauen diese Diamantringe gekriegt. Im Jahr 1981 waren es dann übrigens 60% und im Jahr 1997 77%.
Also immer noch steigend.
Immer noch steigend. Japan ist damit neben den USA zum größten Markt geworden. Die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende, ja, weil De Beers gibt es noch, die Werbeagentur gibt es noch und es gibt noch ein weiteres Land, was die Diamantringe angeht, für Verlobungen noch nicht gesättigt ist.
Österreich.
Und zwar China.
Ah, ja, okay.
Österreich. China. In China machen sie im Grunde jetzt genau dasselbe, wie sie in Japan gemacht haben. Und in China ist es mittlerweile so, dass ungefähr 30% der Frauen zur Verlobung einen Diamantring kriegen. In den 1990ern war das was völlig unbekannt war in China oder quasi überhaupt nicht gemacht worden ist. Das heißt, funktioniert in China auch schon vorzüglich. Und das war im Grunde meine Geschichte. Ja, es gäbe noch einige Dinge zu sagen, weil es ist die Geschichte der Diamanten und überhaupt diese Geschichte von De Beers ist sehr spannend und ist aber auch relativ, relativ komplex und kompliziert. Es gibt dann nämlich auch weitere Entwicklungen. Zum Beispiel sind in der Sowjetunion neue Minen gefunden worden und De Beers hat sich da gleich draufgesetzt. Er hat gleich Kooperation mit den Minenbesitzern gemacht, dass sie das quasi für sie vertreiben, weil sie ja, wie schon vorhin, die Hand drauf haben wollten auf dem Angebot. Ja. Allerdings war es so, dass die Steine, die Diamanten, die aus der Sowjetunion kommen sind, also Sowjetunion halt Russland, ja, aber damals halt Sowjetunion, dass diese Steine eigentlich viel kleiner waren als die Steine, die von De Beers geschürft worden sind, also meistens unter einem Karat. Und deswegen haben sie in den USA dann eine neue Kampagne starten müssen, wo sie sich fokussiert haben auf die Wichtigkeit von kleinen Steinen. Ja. Am Anfang war es so, als sie gestartet haben, dass sie so geschaut haben, dass immer größere Steine verkauft werden. Und dann haben sie geschaut, okay, jetzt müssen wir diese kleinen Steine anbringen und haben quasi eigene Kampagnen gestartet, um die kleinen Steine zu verkaufen. Was wieder sehr gut funktioniert hat, was aber dann wieder dafür gesorgt hat, dass für die Leute dort große Steine als so ein bisschen was Protziges und so weiter angesehen worden sind und sie deswegen diese großen Diamanten nicht gekauft haben. Also es war so ein bisschen hin und her. Dann ist auch noch Australien gekommen, wo auch dann Minen gefunden worden sind, wo es auch dann so hin und her war. Und dann hat es auch noch, weil du gesprochen hast von Diamanten als Investition, es ist dann irgendwann in den 70ern ist aufgekommen, dass also hat De Beers dann doch angefangen, Diamanten auch so als Investition zu verkaufen. Was aber dann fast in einer Katastrophe geendet hätte, weil Israel war da sehr, sehr dabei und die haben riesige Diamantenreserven gehabt, ja, und haben dann, als sie diese Teile dieser Diamantenreserven verkaufen wollten, hätten sie fast diesen ganzen Markt zerstört. Also eine sehr spannende Geschichte, was Diamanten angeht. Viele Dinge, die ich überhaupt nicht gewusst habe vorher. Und froh bin, dass ich sie jetzt weiß. Diamanten sind ja Sinn, also Diamanten haben ja einen Wert als quasi hartes Material, ja. Also deswegen werden sie in der Industrie ja auch viel verwendet. Aber quasi der Diamant als Edelstein hat dadurch, dass er so massiv abgebaut worden ist, eigentlich seinen Wert hätte eigentlich verloren, ja. Und sie haben es geschafft, durch diese Maßnahmen diesen Wert des Diamanten, den er eigentlich gar nicht so hat, trotzdem aufrechtzuerhalten.
Ja, ist ein gutes Beispiel für so ein Branding, wie wichtig das ist, einfach so eine Marke zu schaffen und die mit bestimmten Werten zu verknüpfen. Aber interessant halt auch, dass das, also ich meine, dass es in den USA funktioniert, ist ja quasi einigermaßen klar, weil aus der Kultur kam das ja auch. Aber dass du es dann eben auch noch schaffst, in eine andere Kultur zu gehen und das dann zum Beispiel in Japan zu etablieren, das ist faszinierend.
Absolut. Und das Interessante ist ja, ich habe dann so ein bisschen, weil ich irgendwie Beispiele finden wollte von Werbung oder Ähnlichem in Zeitungen, habe ich ein bisschen das New York Times Archiv durchforstet und bin da auf was gestoßen, was nicht wirklich so eine Werbung war, aber es ist, ich habe dann gesehen, dass es ein gewisses Muster um den 14., also am 14. Februar, Valentinstag, haben sie immer so Geschichten gedruckt über quasi Verliebte und Verlobung und Heiraten und so weiter. Und dann habe ich einen Artikel entdeckt, wo es quasi um den Ursprung des Diamanten zur Verlobung gegangen ist. Und das ist ein Artikel, wo eben beschrieben wird, dass quasi die älteste bekannte Verlobung, wo ein Ring vergeben worden ist, ist Maximilian von Österreich und Maria von Burgund.
Ah,
also er hat ihr einen Ring gegeben und das wird so als Beispiel hergenommen. Das wird immer so, also es war eben so im Jahr 1477, also lang her. Und aber wie gesagt, damals zu diesem Zeitpunkt waren Diamanten halt noch was wahnsinnig Rares. Ja? Da hat es keine Minen gegeben, wo sie tonnenweise abgebaut worden sind. Aber in diesem Artikel ist auch ganz interessant, am Schluss stehen dann nämlich auch so ein bisschen so diese, das aus dem Jahr 77 und am Schluss stehen dann auch so diese Statistiken, wie viele Frauen in den unterschiedlichen Ländern jetzt zu Verlobung einen Diamantring kriegen. Da sind auch noch so ein paar andere, schreiben sie zum Beispiel in Australien 77%, in Frankreich 48% und in Spanien zum Beispiel nur 13% und in Brasilien nur 6%.
Und du hast vorhin noch erwähnt, dass du gern die Person würdigen würdest, die den ganzen Infos, also wie du auf die Geschichte gekommen bist.
Ja, absolut. Genau. Ursprünglich habe ich einen sehr langen und ausführlichen Artikel gelesen von einem gewissen Edward J. Epstein. Der ist Professor gewesen und auch investigativer Journalist und der hat diesen Artikel im Jahr 1982 verfasst. Und es gibt ihn aber auch online, können wir dann verlinken. Und er hat dann auch ein Buch geschrieben, oder im Jahr 1981 und im Jahr 1982 hat er dann auch ein Buch geschrieben, wo er das Ganze nochmal sehr viel ausführlicher behandelt, und zwar The Rise and Fall of Diamonds.
Ah, das war deine Grundlage für diese Geschichte?
Genau.
Ein 30 Jahre altes Buch?
Hey, ich habe nur die Geschichte behandelt. Na, ich habe natürlich noch andere Quellen gehabt, ja. Deswegen habe ich auch aktuelle. Zahlen, ja, aus dem Jahr 1997. Aber das war meine Quelle.
Aber Diamonds are forever.
Diamonds are forever, ja. Was auch ganz interessant ist, Diamanten als Wertanlage, also wenn man sich die so kaufen will, ja, und dann wieder verkaufen, es ist keine wahnsinnig gute Idee, zumindest laut Epstein und seiner Recherchen. Beziehungsweise es hat eine Zeitschrift in den USA, so Konsumentenblatt, ja. Die haben mehrmals Diamanten gekauft, teilweise auch so über mehrere Jahre behalten und dann versucht wieder zu verkaufen. Bei denen war es so, dass sie oft entweder nicht einmal den Einkaufspreis zurückgekriegt haben und in manchen Fällen sogar nur ein Drittel oder so von dem Preis, den sie ursprünglich dafür bezahlt haben. Das heißt, als Wertanlage würde ich auf Basis dieser Informationen Diamanten nicht kaufen.
Dann geben wir das jetzt mal so an unsere Hörerinnen und Hörer weiter. Also als Wertanlage-Tipp, Zeitsprung, keine Diamanten kaufen.
Wer jetzt zu Weihnachten als Weihnachtsgeschenk schon Diamanten eingekauft hat, das ist eh okay, weil sie sind ja forever und werden nie verkauft.
Weißt du, was noch forever ist, Richard?
Diese Folge ist mittlerweile schon forever, oder?
Ja, aber ich wollte eigentlich sagen, Podcasts sind forever.
Ach so, ja, Podcasts sind natürlich forever. Dann würde ich sagen, nach dieser weihnachtlichen Folge, weil Geschenksfolge, ja, machen wir einen Feedback-Blog.
Ja, machen wir einen Feedback-Blog.
Okay, wer ein Feedback geben will, kann das auf unseren unterschiedlichen Kanälen machen, zum Beispiel Facebook oder Twitter oder auf unserer Website. Twitter, Daniel, @Messner, ich, @Stormgrass, Website natürlich zeitsprung.fm und Facebook, facebook.com/Zeitsprung.fm und natürlich auch gern per E-Mail feedback@zeitsprung.fm.
Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben einen PayPal-Button auf der Seite. Flatter gibt es immer noch, das haben wir auch noch auf der Seite. Da gibt es auch die Möglichkeit, uns so ein bisschen was in den Hut zu werfen. Und in dieser Woche bedanken wir uns bei Henning. Vielen Dank, Henning.
Danke, Henning.
Und dann, Richard?
Ja, würde ich sagen, überlassen wir das Wort einem, ja?
Einem, der gerne Diamanten verschenkt hat.
Glaubst?
Ah, ich glaube nicht, ich weiß nicht.
Nein, ich glaube, sowas hat er nicht gemacht. Das wäre zu bürgerlich. Ja, dann übergeben wir ihm einfach mal das letzte Wort hier.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Feinsten Eierlikör.
Ah.
Das ist ja Weihnachten.
Zur Vorbereitung.
Ja, ich habe mir Eierlikör gekauft von Clever. Mhm. Bin noch nicht krank geworden davon.